Möchte ich euch eine Frage stellen? Oder ja, habt ihr schon einmal nachgedacht, wie viel Prozent der Fernsehserien und Filme oder was man halt so sieht, mit Kriminalfällen und Gerichtsprozessen und so, also mit Krimis zu tun hat? Also ich tue nicht sehr oft Fernsehen, aber man wird eigentlich fast immer, meine Mutter sagt immer, es sind immer nur Krimis im Fernsehen, ne? Das stört sie. Und das ist aber so, es ist fast das, also ein großer Teil der sogenannten Unterhaltung hängt mit Kriminalfällen zusammen. Und ich habe jetzt also schon einmal einen Film gesehen, der war von einem Prozess. Da ist nur der Prozess gefilmt worden. Das überhaupt, da hat es gar keine andere Szene gegeben, sondern nur den Gerichtssaal. Und was der und der und der sagt. Und es war wirklich trotzdem spannend. Ja? Aber mich bringt das zu der Frage, warum ist es für uns so interessant, über das Unrecht oder Dinge, das Unrecht, das andere Menschen tun, nachzudenken oder uns darüber zu unterhalten oder Filme darüber zu sehen? Und was ist unser Bedürfnis dabei? Und ich glaube, dass ein Bedürfnis ist, dass wir am Schluss Gerechtigkeit sehen wollen. Es soll irgendwas passieren, dass der böse ist, bestraft wird, verhaftet wird oder was auch immer. Ja. Diese Gerechtigkeit ist, glaube ich, ein menschliches Urbedürfnis. Wir haben das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr da mir zustimmt, aber ich habe den Eindruck, das ist so ein tiefes Verlangen. Wir wollen, dass Gerechtigkeit entsteht. Und dabei sind wir auch selbst immer wieder Richter. Ja, wir beurteilen oder verurteilen andere. Und heute haben wir es auch mit einem Richter und mit Gerechtigkeit zu tun. Ist erst jetzt bewusst geworden, wie großen Raum diese Gerichtsprozesse in der Apostelgeschichte einnehmen. Ich meine, dass das jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Kapitel, die ganze Zeit geht es darum, Paulus wird dort verhört und Paulus kommt dorthin und er sagt, warum? Ich glaube, dass Gott uns da was sagen will und das hoffe ich, dass das heute auch hörbar wird. Also es geht um einen Richter und es geht um Gerechtigkeit. Und wir werden zuerst kurz einen Rückblick machen und dann gibt es eine Anklage, eine Verteidigung und leider oder vielleicht sogar gut zum Glück kein Urteil. Der Film, den ich gesehen habe, war übrigens auch so, dass am Schluss kein Urteil gefällt worden ist. Man hat es vertagt. Das werden wir auch heute so erleben. Okay, schauen wir uns einmal den Zusammenhang an. Ich gehe zurück auf Apostelgeschichte 23, Vers 11. Das war der letzte Vers von dem Abschnitt, den ich vor 2 Wochen predigen durfte. Und da, nachdem Paulus vor dem Hohen Rat angeklagt war, war das Gerichtsverfahren war das erste eigentlich. Ja. Da kam in der Nacht nicht der Engel, sondern der Herr selbst zu ihm und sagte ihm, sei stark und mutig, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, so sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Deshalb der Herr, dem Paulus, der dort in einem Gefängnis war, gesagt. Welche Zusage? Er war sich jetzt sicher sein, dass er noch eine Zukunft hat. Er soll nämlich bis Rom kommen, das war eh sein Anliegen. Ja. Er wollte ja, das hat er ja auch in einem Brief schon geschrieben, nach Rom kommen, damit er auch dort das Evangelium vertiefen kann. Es hat ja schon Christen gegeben und er wollte das Evangelium auch noch weiter in den Westen von dem Römischen Reich bringen, des Römischen Reiches bringen. Diese Verheißung, nachdem Paulus von einer wütenden Volksmenge fast gelyncht worden wäre, ich meine, das war ja schon gewohnt, dass er öfters wirklich angegriffen worden ist, aber er hat diese Verheißung bekommen und das hat ihm eigentlich so viel Kraft und Zuversicht geben können, dass er weiß, es geht weiter. In Jerusalem hat der Claudius Lysius, der Stadtkommandant, ihn vor der wütenden Volksmenge bewahrt. Dann hat er ihn in eine Schutzhaft oder wie man es nennt, dann wollte er ihn selber verhören, das unter Peitschenhieben, so wie das damals üblich war. Das ist zum Glück nicht zustande gekommen, weil Paulus sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen hat. Und dann hat er sich gedacht, jetzt gehe ich doch nochmal zum Hohen Rat mit ihm und die sollen jetzt einmal sagen, was sie alles gegen ihn vorhaben. Und das war dieser zweite Prozess vor dem Hohen Rat, wo auch nichts rausgekommen ist. Sie haben sich nur gestritten und wieder wäre fast Paulus in diesem Tumult zu Schaden gekommen. Der Claudius Lysius musste ihn wieder retten. Und dann ist ihm noch, und das haben wir letzten Sonntag gehört, berichtet worden, dass ein Anschlag geplant war. Fanatische Feinde von Paulus wollten ihn töten, haben ein Gelübde getätigt, dass sie nicht mehr essen und trinken, bis sie ihn getötet haben. Ich weiß nicht, ob die dann alle gestorben sind oder sie ihr Gelübde gebrochen haben. Wahrscheinlich haben sie es brechen müssen, weil Paulus wurde nämlich von dem Stadtkommandanten noch in der Nacht mit einer relativ großen Heeresschar bis nach Caesarea gebracht, wo sozusagen sein Vorgesetzter war. Das war ein gewisser Antonius Felix. Was wissen wir über diesen? Antonius Felix war ein entlassener Sklave, das habe ich halt alles aus dem Lexikon herausgefunden, gell? Bruder von einem Pallas und dieser Pallas war der Günstling des Kaiser Claudius. Vielleicht hat er auch deshalb, war damals auch der Name Claudius so beliebt, ja, weil der Kaiser es damals so geheißen hat. Pallas hat also seinen Einfluss am Hofe des Claudius geltend gemacht, sodass dann der Antonius Felix, zum Prokurator von Judäa und Syrien geworden ist. Und das war er von 52 bis 60 nach Christus. Und es gibt römische Quellen, die ihn beschreiben und es gibt ein Zitat, er war der Statthalter mit der Macht eines Königs und dem Gemüt eines Sklaven. Er war grausam, willkürlich, gierig, geldgierig. Ja, wir werden noch einiges hören und sehen von ihm. Er war kein sehr guter Führer, eher das Gegenteil. Aber dieser Antonius Felix erkundigt sich, das haben wir auch letztes Mal schon gehört, woher dann der Paulus kommt. Er kriegt einen Brief von seinem Untergebenen, den Claudius Lysius, wo er schreibt, ich habe nichts Verurteilungswürdiges gefunden, aber ich schicke ihn einfach zu dir, weil so ein Wirbel gemacht wird. Das ist auch immer so ein gutes Prinzip, man schiebt das Problem in die nächste Instanz. Das machen wir ja auch manchmal. Wir geben es weiter, die heiße Kartoffel. Ja. So hat es dieser der Stadtkommandant gemacht. So wird es dann der Antonius Felix auch machen. Also Paulus wird wie eine heiße Kartoffel weitergereicht. Aber das wird zum Segen, muss ich euch sagen. Gut. Er hat also festgestellt, der Paulus kommt aus Tarsus in Zilizien, nicht Sizilien, sondern Zilizien. Das ist da in der Ecke, von wo Kleinasien nach Syrien übergeht. Und dort war der Paulus ja zu Hause. Und das hat damals zu der gleichen Provinz gehört, also war der Felix auch dafür zuständig. Und jetzt habe ich lang genug geredet, jetzt lesen wir, wie es dann weitergeht. Apostelgeschichte 24, 1 bis 9. Also 5 Tage später kam der hohe Priester Ananias mit einigen Ratsältesten und Tertullus, einem Anwalt, nach Caesarea, um beim Statthalter Anklage gegen Paulus zu erheben. Als der herbeigerufen war, begann Tertullus seine Anklagerede: Hochverehrter Felix, dein Verdienst ist es, dass wir schon so lange in Frieden leben. Deiner Umsicht verdanken wir zahlreiche Reformen zum Wohl unseres Volkes. Das erkennen wir immer und überall mit großer Dankbarkeit an. Um deine kostbare Zeit aber nicht unnötig in Anspruch zu nehmen, bitte ich dich, uns einen Augenblick freundlich anzuhören. Wir haben nämlich festgestellt, dass dieser Mann hier gefährlich ist wie die Pest. Er stiftet alle Juden in der römischen Welt zum Aufruhr an und ist der führende Kopf der Nazarener-Sekte. Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn festgenommen und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Doch der Kommandant Lysias kam mit einem großen Angebot an Soldaten und entriss ihn uns. Er befahl, dass seine Ankläger zu dir kommen sollten. Wenn du ihn verhörst, kannst du dir selbst ein Urteil bilden und wirst feststellen, dass unsere Anklagen in jedem Punkt zutreffen. Die mitgereisten Juden schlossen sich der Anklage an und behaupteten, dass es so sei. Es ist hier im Text von der zweiten Hälfte von Vers 6 kursiv geschrieben bis zum Vers 8, bis zur ersten Hälfte von Vers 8. Das ist ein Teil, der nicht in den ganz alten Handschriften vorhanden ist und möglicherweise erst später eingefügt worden ist. Nur, dass ihr wisst, warum das so ist. Also diesmal wollen die führenden Priester es nicht dem Zufall überlassen und sie engagieren einen prominenten Rechtsanwalt als Ankläger. Tertullus begleitet also den Hohepriester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates nach Caesarea. Und er beginnt, wie das so üblich war, mit einer peinlichen Lobrede, habe ich hier mir hingeschrieben. Da gibt es ein lateinisches Wort dafür, das man damals in der Rhetorik verwendet hat, wenn man etwas, ein Anliegen vorgetragen hat. Man hat mit einer Captatio Benevolentiae begonnen, ein Haschen nach Wohlwollen. Und wenn ihr euch das jetzt mal durchlest, was dieser Tertullus sagt und gleichzeitig ein bisschen das macht, was sich jeden Menschen, aber vor allem uns Christen empfehle, nämlich Faktencheck. Das ist ja auch so ein modernes Wort. Ja. Überprüfen wir das, was gesagt wird. Es gibt klare und verlässliche Informationen und es gibt so viele Informationen, die einfach diesen Verlässlichen nicht mit denen übereinstimmen. Ja. Das nennt man Fakten. Check. Man soll überprüfen, ob das, was behauptet wird, stimmt. Und was ist unser Fundament, mit dem wir alles überprüfen können? Wir haben das. Wir haben die Heilige Schrift. Und wir können das uns wirklich darauf verlassen. Und es gibt natürlich, so wie ich jetzt gerade angedeutet habe, auch da Dinge, die man vielleicht hinterfragt, wenn ich es jetzt so sagen kann, weil man zum Beispiel sagt, in der ganz alten, in der ältesten Handschrift war dieser eine Satz nicht drinnen. Okay, Aber sonst hat sich die Bibel immer, immer wieder als zuverlässig erwiesen. Faktencheck für uns Christen, immer auch mit der Bibel, aber auch sonst. Also wir haben zum Beispiel auch vorher gehört, es gibt historische Quellen, die uns etwas über den Felix sagen. Auch das können wir heranziehen, weil es Wissenschaftler gegeben hat, die das herausgefunden haben. Und wenn heute irgendjemand etwas behauptet, ja, dann kannst du das relativ leicht mit ernsthaften Quellen überprüfen. Das ist heute viel leichter möglich, aber es ist auch viel leichter möglich, verführt zu werden, weil es so viele Informationen gibt. Aber schauen wir uns jetzt an der Rede des Felix an. Des Tertullus. Er sagt, durch dich, Felix, genießen wir großen Frieden. Stimmt überhaupt nicht. Es gab damals große Unruhen, ja, Revolten, und der Felix wurde deshalb abberufen, weil er in dem Land keinen Frieden schaffen konnte. Deine Fürsorge bringt unsere Nation viele Verbesserungen. Das sagt der geschulene Rechtsanwalt, aber es stimmt überhaupt nicht. Es ist einfach eine Lobhudelei, entsetzlich, peinlich. Felix herrschte nämlich mit Willkür und Grausamkeit. Zwei Beispiele. Der Hohepriester Jonathan, der vor dem Hananias war ihm unbequem geworden und er ließ ihn kurzerhand mit Hilfe eines Zeloten umbringen, obwohl er sonst immer gegen die jüdischen Widerstandskämpfer, die Zeloten rücksichtslos vorgegangen ist. Und ein anderes Beispiel, ein Ägypter, der sich als Prophet ausgab und eine Schar Anhänger in Erwartung auf den Ölberg führte, weil sie dort erwartet haben, dass die Mauern Jerusalems einstürzen werden. Also die haben kein Aufruhr gemacht, aber es waren viele Leute, die dort gestanden sind. Die hat der Felix mit seinen Truppen angegriffen, getötet und eine große Anzahl von Gefangenen genommen. Und der Oberst Lysias, von dem wir vorher gehört haben, der hielt nämlich den Paulus für den Ägypter zuerst. Bis er gemerkt hat, das ist er ja gar nicht. Aber ich wollte es nur sagen, Felix war weder für den Frieden noch für irgendwelche positiven Dinge im Land zu loben, sondern das Gegenteil. Er war eigentlich ein Despot und ein ungerechter Führer. Aber um sein Wohlwollen zu erhaschen, tut man ihm Bauchpinseln. Liebe Leute, das passiert halt auch. Ja, das passiert immer wieder. Und prüft das. Prüft das. Der erste Anklagepunkt, und so werden wir halt Faktencheck machen, ja? Der erste Anklagepunkt ist, Paulus ist ein Unruhestifter im ganzen Reich. Und er ist gefährlich wie die Pest. Und er verwendet diesen Vorwurf bewusst als erstes, weil den Römern war es wichtig, dass Ruhe herrscht. Mein Vater hat immer zitiert und gesagt, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Wenn wir Kinder etwas anders wollten, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, wir mussten uns unterordnen. Ja? Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Nein, den Römern war das so wichtig, dass die alle befriedet sind, dass sie nicht untereinander streiten, dann haben sie ja kein Problem gehabt. Und wenn jetzt einer auftritt, der Unruhe macht, dann muss der wirklich also aufs Strengste bekämpft werden. Und deshalb nimmt der Tullus diese erste Anklage. Er ist ein Aufwiegler im ganzen Reich. Naja, Paulus war schon ziemlich weit unterwegs und es ist immer wieder zu Unruhe gekommen. Aber ist Paulus ein Aufrührer, ein Unruhestifter? Und vor allem gerade jetzt, wo sie ihm das auch vorwerfen. Der Anklagepunkt 2. Paulus ist ein führender Kopf der Nazarener-Sekte. Interessant, das Wort Sekte, Häresis, kommt im Neuen Testament und in der Apostelgeschichte mehrmals vor und wird für die verschiedenen Gruppierungen im Judentum verwendet. Die Sadduzäer waren eine Sekte, eine Häresis und die Pharisäer zum Beispiel. Und es gab eben auch die Nazarener. Die Nazarener waren die Jesus nachfolgten. Und aus römisch-griechischer Sicht waren das einfach verschiedene Richtungen des Judentums, und wir brauchen uns nicht drum scheren, weil das dürfen sie sich untereinander ausmachen. Heute wird der Begriff ja auch verwendet für Heretiker oder Heresie, also für Leute, die Ketzer sind. Und wir Freikirchler sind ja auch gewohnt, in diese Sektenrolle immer wieder geschoben zu werden. Es ist zum Glück weniger geworden, aber wir schauen uns dann gleich an, wie Paulus darauf reagiert. Der Anklagepunkt 3. Paulus hat den Tempel entweiht. Und hier greift Tertullus die falsche Behauptung der Juden aus Asien, aus Kleinasien auf, die meinten, er sei mit Trophimus, einem Griechen aus Ephesus, den sie vorher mit ihm in der Stadt gesehen haben, in den Tempel gegangen. Und zwar nicht nur in den Vorhof, wo alle hineingehen durften, sondern in den Hof im Tempel, wo nur die Juden rein durften. Und dieser Anklagepunkt ist zwar für den römischen Prokurator weniger bedeutsam, weil sie den Völkern ja ihre Freiheit im Hinblick auf ihre eigene Religion ließen und auch ihre Rechtsprechung dort ließen. Also für das wäre ja der Hohe Rat zuständig gewesen, was da drinnen passiert. Aber es war trotzdem, Tertullus sagt, es ist dort ein Tumult entstanden und deshalb haben wir eingegriffen. Und jetzt behauptet er etwas, was auch nicht stimmt. Er vertritt nämlich auch da die Tatsachen. Er sagt nämlich, dass sie wollten ihn richten und Claudius Lysias hat ihn uns entrissen, ja, mit großer Gewalt, aber die große Gewalt war vorher von dem Tumult, den die Juden veranstaltet haben, den die führenden Juden veranstaltet haben. Also es ist ja eine falsche Darstellung der Verhaftung. Die Verhaftung war nicht, die römischen Soldaten den Paulus sozusagen, die haben ihn eigentlich gerettet und nicht verhaftet. Ja, und das war irgendwo auch eine Verdrehung, die der Rechtsanwalt hier macht, und das ist wirklich auffallend. Und dann kommen noch falsche Zeugenaussagen dazu, die uns hier nicht jetzt wörtlich überliefert sind, und ich nehme auch an, dass die Anklagerede des Tertullus ein bisschen länger war, als wir sie hier lesen, aber es kommen einfach Aussagen, und die müssen jetzt überprüft werden. Das wäre in einem ordentlichen Gericht der Fall. Sind diese Aussagen richtig? Und deshalb darf nun Paulus sich verteidigen. Und das ist ja eigentlich, wir müssen wissen, dass das auch unser Gesetz in vielen Dingen auf das römische Gesetz zurückgeht. Und diese Verteidigung war eine der Sachen. Jeder durfte sich oder selbst verteidigen oder durch einen Rechtsanwalt verteidigen, auch als römischer Bürger. Das war damals auch schon so und heute ist das natürlich noch viel ausgeprägter. Jetzt kommt also die Verteidigung. Wir lesen weiter. Dann wurde Paulus durch einen Wink des Statthalters aufgefordert zu sprechen. Er begann: Weil ich weiß, dass du in unserem Volk seit vielen Jahren Recht sprichst, verteidige ich meine Sache voller Zuversicht. Wie du leicht überprüfen kannst, bin ich erst vor 12 Tagen nach Jerusalem gekommen, um dort im Tempel anzubeten. Niemand hat gesehen, dass ich in dieser Zeit mit Leuten diskutiert oder sie gar aufgehetzt hätte, weder im Tempel noch in einer der Synagogen noch sonst irgendwo in der Stadt. So können dir keinerlei Beweise für ihre Anschuldigungen gegen mich vorbringen. Das eine allerdings bekenne ich dir: Ich diene dem Gott meiner Väter in der Weise der neuen Glaubensrichtung, die sie eine Sekte nennen, und ich glaube an alles, was im Gesetz und den Schriften der Propheten steht. Und ich habe die gleiche Hoffnung auf Gott wie meine Ankläger auch, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben wird. Deshalb bemühe ich mich auch immer, vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Nachdem ich nun mehrere Jahre im Ausland verbracht habe, bin ich hergekommen, um meinem Volk Spenden zu übergeben und Gott Opfer zu bringen. Als ich dazu im Tempel war, ich hatte mich der vorgeschriebenen Reinigungen unterzogen und war von keiner Menschenmenge umgeben und in keinem Tumult verwickelt, da sahen mich einige Juden aus Asien. Diese Leute sollten eigentlich hier sein, jetzt hier sein und ihre Anklage vorbringen, falls sie mir etwas vorzuwerfen haben. Du kannst aber auch diese Männer hier fragen, was für ein Vergehen sie mir nachweisen konnten, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es könnte höchstens der eine Satz sein, den ich damals in die Versammlung hineinrief. Weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, stehe ich heute vor eurem Gericht. Paulus kann ganz sachlich seine Verteidigungsrede vorbringen. Er hat keinen Rechtsanwalt, aber er macht das selber. Und auch er beginnt mit einer Captatio Benevolentiae. Sie ist aber nicht so schmeichelhaft oder nicht so peinlich. Er sagt nur, ich anerkenne, dass du seit vielen Jahren Recht sprichst und deshalb verteidige ich meine Sache voller Zuversicht. Und er beginnt jeden einzelnen Anklagepunkt zu beantworten. Ich bin kein Aufrührer oder Unruhestifter, sagt er. Ich bin nur 12 Tage in Jerusalem gewesen und ich kam nach Jerusalem, um im Tempel anzubeten. Ich habe auch das gemacht, was alle Juden machen, wenn sie nach Jerusalem kommen. Und wir wissen ja aus der Geschichte vorher, dass er sich den Reinigungsritualen unterzogen hat, dass er für andere auch noch die Kosten für diese Rituale übernommen hat. Er hat mit anderen Gläubigen, wahrscheinlich Judenchristen, die auch noch in den Tempel gehen wollten, hat er auch diese Reinigungen und die Opfer bezahlt. Und er hat in dieser Zeit keine Diskussionen oder irgendetwas, also davon ist nichts berichtet. Und er bekennt es auch hier. Ich habe keine theologischen Diskussionen geführt. Ich bin einfach nach Jerusalem gekommen, um im Tempel, der damals ja noch gestanden ist, es war nicht mehr lang, es waren nur mehr vielleicht 15 Jahre, dann war der Tempel zerstört und dann gibt es die Diskussion eben nicht mehr, ob man im Tempel anbetet oder nicht. Aber zu der Zeit war das noch ein Thema unter den jüdischen Gläubigen, also unter den Judenchristen, die vom Judentum zu Jesus gefunden haben, ob sie noch im Tempel auch beten sollen. Paulus ist dort hingegangen und hat sich als kundiger Theologe und Pharisäer, der er war, den ganzen Gesetzen unterworfen. Und ich habe keine dieser Dinge, die sie mir vorwerfen, gemacht, sagt er. Ich habe keine Unruhe angestiftet. Es hat in Jerusalem keine Diskussion oder Aufruhr gegeben. Er hat sich vorher mit dem Jakobus getroffen, er war wahrscheinlich in der christlichen Gemeinschaft und die sind ja auch selber noch in den Tempel gegangen. Der Anklagepunkt 2 ist der, er ist der Anführer der Nazarener-Sekte oder ein Anführer der Nazarener-Sekte. Ja, ich bekenne mich zum Evangelium, so habe ich jetzt gesagt. Ich bekenne mich zu der neuen Glaubensrichtung, in der Elberfelder steht, zu dem Weg, den sie eine Sekte nennen. Das Wort Weg hat mich erinnert an eine Aussage von Jesus, denkt sie natürlich auch gleich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist unser Weg. Ich bekenne mich zu dem Weg, den Jesus uns gezeigt hat oder den er für uns gemacht hat. Und er sagt es jetzt, und das möchte ich hier sozusagen auch tabellarisch aufführen, wozu er sich bekennt. Ich diene dem Gott meiner Väter. Das ist der gleiche Gott wie im Alten Testament. Das ist der gleiche Gott, den auch sie dienen. Ich diene ihm. Ich diene Gott. Ich lebe für ihn, heißt es. das, was ich tue, ist für Gott. Wenn wir das so lesen, denken wir vielleicht auch ein bisschen an uns. Ja? Ich glaube alles, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. Das war das Alte Testament. Wenn es heißt Gesetz und Propheten, dann hat man das gesamte Alte Testament verstanden. Und der Paulus sagt, ich glaube alles, was da drin steht. Auch wir als neutestamentliche Christen dürfen das Alte Testament nicht sagen, das brauchen wir nicht mehr. Das ist unsere Basis. Und Paulus hat darauf aufgebaut. Und er sagt, ich glaube das alles. Und es ist ja kein Unterschied. Die Pharisäer, die Sadduzäer, theoretisch, ja, wenn sie das ernst nehmen, glauben das auch. Die Sadduzäer, haben wir letztes Mal schon gemerkt, die haben das alles vermischt und haben es auch verdrängt. Die haben die Basis des Alten Testamentes verlassen und haben sich der römischen Kultur angepasst und haben zum Beispiel nicht an die Auferstehung geglaubt. Aber ich glaube an alles, was im Alten Testament steht, sagt Paulus, so wie viele oder die meisten der Juden. Da ist kein Unterschied. Und ich habe dieselbe Hoffnung wie meine Ankläger, nämlich, dass alle Menschen vom Tod auferstehen und dass die Gerechten und die Ungerechten vor dem Richter erscheinen. Das ist eine interessante, das habe ich eigentlich zuerst überlesen. Ja, Tod vom Toten auferstehen und so weiter. Aber er sagt noch was anderes. Es gibt die Auferstehung und es gibt Gericht. Paulus sagt, ich glaube an das ewige, jüngste Gericht. Und wir werden alle vor diesem Richterthron erscheinen. Und deshalb sagt er dann auch, ich bemühe mich, vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Hier lesen wir noch nichts von, eigentlich nichts von dem Evangelium, das Jesus für uns dieses reine Gewissen, diese Gerechtigkeit geschaffen hat. Das kommt aber noch. Ja. Aber er sagt hier seine Glaubensbasis. Und das sagt er, das ist ja nichts anderes als die Pharisäer und die Führenden, die mich jetzt anklagen. Die Sadduzäer haben natürlich vielleicht gedacht, jetzt fängt er schon wieder mit der Auferstehung an. Wir glauben nicht daran. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es dann eine Verantwortung überhaupt. Werden wir überhaupt jemals zur Verantwortung gezogen und so weiter. Das sind so Fragen, die auch noch mitspielen. Aber Paulus bekennt hier ganz klar seinen Glauben und seine Glaubensbasis. Wir kommen zum dritten Anklagepunkt. Ich habe den Tempel nicht entweiht, sagt Paulus. Und er schildert das, wie er von den Juden, die aus Kleinasien gekommen sind und ihn da erkannt haben, weil er in Kleinasien als christlicher Missionar sehr viel Konflikte mit Juden hatte. Wie die ihn erkannt haben, haben sie gedacht, er war mit dem Trophimus im Tempel, aber das war er nicht. Und er schreibt es hier ganz deutlich, ich war nicht im Tempel, sondern mit einem Heiden und ich habe den Tempel nicht entheiligt, sondern ich bin hingegangen, weil ich Almosen und Opfer gebracht habe. Almosen, er hat Spenden gebracht, er hat viel Geld gesammelt in Griechenland, in Mazedonien, in seinem Missionsgebiet für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Das war ja sein Anliegen, jetzt muss ich das Geld dorthin bringen auf der dritten Reise. Und er hat aber auch im Tempel gespendet und Opfer gebracht. Diese Opfertiere musste man kaufen und so weiter. Er hat also auch zu dem Tempelbetrieb etwas beigetragen. Und Sie können ihm nicht vorwerfen, dass er den Tempel verunreinigt hat, weil er sich ja diese 7 Tage lang vorher gereinigt hat. Also den jüdischen Zeremonien entsprechend gereinigt hat. Und er weist auch darauf hin, dass die Zeugen, die eigentlich jetzt notwendig wären, die ihn ja angeklagt haben, mit einer falschen Anklage, jetzt hier sein sollten. Und das war in einem römischen Prozess ganz problematisch, wenn die Zeugen gar nicht da waren, weil dann konnten sie nicht befragt werden. Damit war die Anklage auf sehr schwachen Beinen. Wesentliche Zeugen sind nicht da, nämlich die, die gesagt haben, er hätte den Tempel entweiht. Und er sagt dann sogar noch, dass die erste Instanz, die eigentlich für die Glaubensprozess zuständig war, der Hohe Rat, dass der zu keinem Urteil gekommen ist. Sie haben ja nur gestritten, ob es eine Auferstehung gibt oder nicht, aber sie haben nicht mehr über Paulus beurteilt, sie haben Paulus nicht beurteilt. Und da musste ihn der Stadtkommandant aus dem Tumult herausreißen. Also seine Verteidigung ist ganz nüchtern. Ich glaube, gar nicht so lang. Und er sagt einfach, so war es nicht. Wenn wir, nein, er sagt eines schon, ich bekenne mich, aber zum Evangelium. Das sagt er schon. Ja. Und ich glaube, Gott möge uns bewahren, dass wir in solche Situationen kommen, aber es ist, viele, viele Christen sind in der Situation, wo sie herausgefordert sind. Und sie können zur Wahrheit stehen. Ja, ich glaube an das Evangelium, aber das und das und das und das, was du mir vorwirfst, stimmt nicht. Und nicht immer, muss man dazu sagen, leider, wird das gewürdigt. Aber bei Paulus hat es offensichtlich doch irgendwie gewirkt, jetzt in dieser Situation. Es kommt nämlich zu keinem Urteil. Das ist auch wieder bezeichnend. Wir lesen weiter in Vers 22. Felix, der über die neue Glaubensrichtung ziemlich genau Bescheid wusste, vertagte den Fall und sagte, wenn der Kommandant Lysias aus Jerusalem herkommt, werde ich eure Sache entscheiden. Den zuständigen Offizier wies er an, Paulus in leichter Haft zu halten und keinen von seinen Freunden daran zu hindern, für ihn zu sorgen. Einige Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, und ließ Paulus zu sich holen, weil er noch mehr über den Glauben des Messias an den Messias erfahren wollte. Doch als Paulus dann von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit sprach und von dem künftigen Gericht, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er sagte zu Paulus, für diesmal ist es genug, du kannst gehen. Wenn ich später Gelegenheit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Gleichzeitig hoffte er auch, von Paulus Bestechungsgelder zu bekommen. Deshalb ließ er ihn öfter kommen und unterhielt sich mit ihm. Als Felix 2 Jahre später von Porcius Festus abgelöst wurde, wollte er den Juden noch einen Gefallen tun und ließ Paulus weiter im Gefängnis. Der Felix war also in einem Konflikt. Er hat bisher nichts Verurteilungswürdiges über Paulus in Erfahrung bringen können, weder von seinem Untergebenen Claudius Lysias, der ihm einen Brief geschickt hat, noch vom Hohen Rat, der ihn jetzt wieder anklagt. Die Anklage des Tertullus war auch nicht sonderlich schlüssig. Eigentlich müsste er Paulus freilassen. Ja? Einerseits. Andererseits wollte er den Juden einen Gefallen tun, habe ich den Eindruck. Und wie wir sehen, hatte er auch persönliche Gründe, Paulus weiter in Gefangenschaft zu halten. Also, was macht man? Man vertagt den Prozess. Und ein guter Grund war, ich möchte den Lysias selber hören, was der da gesehen hat und wie das abgelaufen ist. Also wir vertagen die ganze Sache. Ob es dann später mal zu einer Fortsetzung des Prozesses gekommen ist, wird nicht berichtet, weil es wird nie was berichtet, dass der Lysias dann wirklich dort war. Aber wir sehen, dass der Felix mit dem Paulus in eine Beziehung getreten ist, die ganz interessant ist. Aber vorher ordnet er noch dem Paulus eine Hafterleichterung an. Dieser konnte von seinen Freunden besucht werden. Habt ihr mal nachgedacht, wer wird denn das gewesen sein? Na, da hat der Philippus war in in Caesarea mit 4 Töchtern, die weisgesagt haben. Die haben ihm vorher gesagt, er wird verhaftet werden. Jetzt ist das eingetreten, aber sie dürfen ihn besuchen. Also Philippus hat ihn sicher besucht. Also ist nicht berichtet, aber ich nehme an. Hat es natürlich auch andere gegeben in der Stadt. Es hat ja eine Gemeinde gegeben, die durften zu ihm hinkommen. Und es ist auch so, dass Paulus dort möglicherweise den Philipperbrief, den Kolosserbrief und den Philemonbrief geschrieben hat. Die sind im Gefängnis geschrieben worden, entweder in Caesarea oder später in Rom, das wissen wir nicht. Aber Paulus hat diese Zeit auch nützen können, obwohl, und das kann ich mir schon vorstellen, er andere Pläne gehabt hat. 2 Jahre lang sitzt er dort, bekommt Freunde zu Besuch, er kann Briefe schreiben, es ist eine Hafterleichterung, okay, aber eigentlich wollte er ja noch Missionsreisen machen. Es gelingt nicht. Gott hat einen anderen Plan. Warum? Das weiß der Paulus nicht und wir wissen es eigentlich auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott einen Plan für diesen Felix hat. Der aber, Felix ist nicht eingestiegen drauf. Felix war nämlich über die Glaubensrichtung informiert, vermutlich durch seine Frau Drusilla. Drusilla war eine Jüdin, sie war die jüngste Tochter des König Herodes Agrippa I. und die Schwester von König Herodes Agrippa II. Und sie war bekannt für ihre Schönheit. Und ihre Schwester Bernike, die uns auch schon in der Apostelgeschichte begegnet ist, war neidig auf ihre Schwester, das wird uns berichtet. Und sie heiratete den König Ascitius von Emesa in Syrien. Der war kein Jude, ist aber zum Judentum übergetreten, damit er sie heiraten konnte. Und später verließ sie ihn, weil ein gewisser Herr Felix, der Glückliche, so verliebt war in sie, dass er sie bezirzt hat und sie hat ihren Mann verlassen. Das ist ein klassischer Ehebruch. Also sie ist weggegangen von ihrem Mann und hat den Felix geheiratet. Das ist der Hintergrund von Drusilla. Aber Drusilla hat offensichtlich auch irgendwo ein Bedürfnis, mit dem Paulus zu reden. In manchen Handschriften, die jetzt nicht in meiner Bibel drinstehen, heißt sogar, dass sie das veranlasst hat, dass der Paulus vorgeführt wird. Und die zwei holen sich den Paulus. Was macht der Paulus jetzt? Paulus vor Felix und Drusilla. Und wir lesen das, er erklärt den Glauben an den Messias. Paulus hat ja immer wieder, und das haben wir im Römerbrief ja auch gelesen, immer wieder ganz klar darüber gesprochen, was es heißt, an Jesus zu glauben. Ja? Und er wird dem Paulus, wenn er über den Glauben an den Messias gesprochen hat, das sehr wohl gesagt haben, was es heißt, was das Evangelium bedeutet. Es bedeutet, dass Jesus als Messias in die Welt gekommen ist. Und Paulus spricht von Gerechtigkeit. Und welche Gerechtigkeit meint er jetzt? Das wissen wir gar nicht so genau. Weil Gerechtigkeit kann einerseits sein, das, was ein Richter ausübt. Felix war ja Richter und er sollte gerecht richten. Aber es kann auch das Wort heißt, aber auch das, was uns betrifft, wie wir gerechtfertigt sind, wie jeder Mensch gerechtfertigt wird. Und aus den Briefen von Paulus sehe ich, dass er ganz großen Wert legt, das haben wir im Römerbrief gelesen, dass die Rechtfertigung, der Akt, dass wir vor Gott gerecht werden, nur durch das Opfer von Jesus geschehen kann. Paulus spricht vom Evangelium und er spricht von der Gerechtigkeit, die durch den Tod Jesu gekommen ist. Felix, nur durch Jesus werden wir gerecht, sagt er ihm. Drusilla, Jesus macht uns gerecht. Wir sind nicht gerecht, aber Jesus macht uns gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen. Aber er sagt natürlich auch, wenn Jesus uns gerecht macht, so sollen wir auch gerecht leben. Felix, handle gerecht, sagt er dir und mir. Du Glücklicher, handle gerecht. Und wenn wir herausgefordert sind, immer wieder in unserem Leben zu beurteilen, zu richten, ja, Stellung zu nehmen, dann sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Das sagt Jesus uns, die wir auch immer wieder richten. Paulus spricht von Enthaltsamkeit. Es geht um Moral. Und Felix und Drusilla hatten da ein Problem, das habe ich vorhin schon gesagt. Und dieser Akt, diese Verfehlung, die sie eingegangen sind, so war nach dem römischen und nach dem jüdischen Gesetz verboten. Und trotzdem merken wir, dass mich erinnert das an den König David im Alten Testament, das ganz Gleiche passiert. Er sieht Bathseba, begehrt sie und begeht Ehebruch und Mord. Gott vergibt ihm. Auch das ist möglich. Aber Felix, Drusilla, Vergebung gibt es nur bei Umkehr. Wenn du es eingestehst, wenn du es erkennst, wenn du Jesus um Vergebung bittest. Und wir werden heute fast täglich mit Meldungen über solche Situationen konfrontiert. Ja, ich sage nur die ganze MeToo-Debatte. Und es gibt kaum Mächtige, die sich da an Grenzen halten, oder? Wo sind die Grenzen? Jeder glaubt, dass fast alles erlaubt ist, solange es freiwillig passiert. Ja. Wir Christen müssen da ganz klar sein. Es gibt Grenzen. Es gibt klare Worte in der Bibel. Und da müssen wir sagen, nein. Und da müssen wir uns selber und gegebenenfalls auch andere darauf hinweisen. Es gibt die Vergebung, aber es gibt auch klare Grenzen. Und dann gibt es noch das Thema, das beim Felix offensichtlich auch eine große Rolle gespielt hat. Korruption. Korruption. Also, wir brauchen da nicht lang. Schaut euch die Berichterstattung in der letzten Zeit an. Was wird unseren Politikern oft vorgeworfen? Ja, wir Christen müssen anders sein. Und jetzt sage ich, ich erlaube mir jetzt auch was zu sagen, ohne dass das jetzt politisch in eine Richtung gehen soll. Aber machen wir auch da Faktencheck. Ja? Wie kann es sein, dass Christen Menschen anjubeln, einen Menschen anjubeln, der 4-mal verheiratet ist, vorher 3-mal geschieden, der 7 Strafverfahren laufen hat, ja, und vielleicht der nächste Präsident der USA werden soll. Ich meine, entschuldige, wenn ich das jetzt mal so, ich habe mich jetzt sehr positioniert. Aber nachdem ein großer Teil der Christen ihn deshalb wählt, weil er gegen die Abtreibung ist, übersehen sie das andere. Und das kann nicht sein. Also, mir war das einfach ein Bedürfnis, mal zu sagen. Aber wie kann es sein, dass bei uns Politiker sagen, ich habe ja eh nichts gemacht, was dem Gesetz widerspricht. Ja, aber ich bin halt nur knapp an die Grenze gegangen. Ja, führende Menschen haben strengere Maßstäbe als die Gesetze, die die Menschen aufgestellt haben. Du kannst nicht bis an die Grenze gehen und sagen, naja, vielleicht bin ich, nein, ich bin nur nicht drüber getreten. Ja, ich halte mich eh an alles dem Gesetz nach. In Wirklichkeit wird alles verdreht und die Fakten sind das Gegenteil. Liebe Leute, wir müssen auch da ein bisschen mehr sensibel werden und wir können uns nicht immer von dem allen einschüchtern oder täuschen lassen. Paulus spricht vom jüngsten Gericht und dieses Thema hat auch Jesus öffentlich öfters angesprochen. Er sagt zu den Pharisäern, ihr Schlangen, ihr Natterbrut, wie wollt ihr dem Gericht entgehen und wie wollt ihr verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Das sagt unser lieber Herr Jesus. Er sagt aber auch, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Wer den Willen meines Vaters, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag wird er ihn auferwecken. Jesus spricht vom letzten Gericht genauso. Er sagt uns aber auch die Lösung, die Hilfe, die Erlösung, die Gerechtfertigung. Die bietet er uns an. Ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Zeit war für den Paulus, wenn er mit dem Felix gesprochen hat. Er hat gewusst, dieser Mann hat Macht über mich. Aber ich muss ihm die Wahrheit sagen. Und ich muss seinen Verlockungen widerstehen, weil das wohl ja auch ein bisschen eine Verlockung. Zahl was, dann lasse ich dich frei. Ja? Nein, das hat er nicht gemacht. Aber er hat auch darum gekämpft, dass dieser Mann das Evangelium hört. Weil er hat die Zusage gehabt, du wirst mich in der ganzen Welt bezeugen, auch vor Herrschern und Königen. Und das war sein Auftrag. Die Reaktion des Felix ist traurig, würde ich sagen. Kein Urteil. Und eine verpasste Chance. Felix hätte erkennen können, ich liege falsch, wir müssen umkehren. Aber er hat es nicht getan. Und sein Problem war, dass er, zwei Jahre später ist es wieder zu Tumulten gekommen und Felix wurde abgelöst und musste nach Rom sich verantworten. Auch Felix wurde nach Rom gebracht, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Und nur durch die Beziehungen seines Bruders ist er einer Anklage entkommen. Und später wissen wir nichts mehr von ihm. Er wurde dann durch den Festus, von dem wir nächste Woche hören, abgelöst. Zusammenfassung. Bitte prüfen wir die Fakten. Das gilt im allgemeinen Leben. Bitte überprüft es, was euch immer wieder in den Medien und sonst wo gesagt wird. Ich sage das ganz besonders im Hinblick auf alles, was im Internet kursiert. Prüft die Fakten, aber auch im Hinblick auf die Bibel. Wir haben den besten Faktencheck hier. Jeder Mensch kommt vor das Gericht Gottes. Das ist auch ein Faktum. Und das sagt Paulus hier. Das müssen wir uns auch vor Augen halten. Aber der Glaube an den Messias, an den, der für uns ans Kreuz gegangen ist, rettet. Gerechtigkeit ist ein wesentlicher Teil unserer christlichen Identität. Gerechtigkeit im Sinne von, ich bin gerecht vor Gott, weil er mich gerecht gemacht hat, aber auch im Sinne von, ich handle gerecht durch den Heiligen Geist. Und der Maßstab für die Führenden ist ein hoher. Der Maßstab für, und je höher du stehst, desto strenger sollte der Maßstab sein. Das gilt auch in der Gemeinde. Und bekenne dich freimütig zu Jesus Christus, so wie Paulus es getan hat. Das war halt ein bisschen ein Ausflug in juridische und politische Sphären. Ich hoffe, ihr konntet mir nachfolgen und ich bete darum, dass wir wirklich die Zeugen sind, zu denen uns Gott aufgerufen hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Amen.